Ich glaube, so stelle ich mir die Sitzung beim Psychologen vor. Einfach jemand, der die richtigen Fragen stellt und dann fängt man an zu quasseln. Ich habe in einer Wohnung gelebt, die keine Heizung hatte, auch wenn ich nie meine Miete zahlen konnte oder wirklich am Existenzminimum gelebt habe, so im Studio Pfandflaschen gesammelt habe und mir dann irgendwie so eine 79 Cent Erasco Nudeldose geholt habe, die dann für 2 Tage eingeteilt wurde.
Ruhm und Leere, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet, mit Sissi Metzschke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von Tiefe, Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten.
Hey na, herzlich willkommen zur 2. Staffel von Ruhm und Leere, dem Promi-Interview-Podcast über die herausfordernden Momente des Lebens. Hier geht's um die Phasen, die wir selten öffentlich besprechen und auch nicht so gerne auf Instagram teilen. Dadurch haben wir ab und zu das Gefühl, bei den anderen läuft's irgendwie besser. Gerade bei denen, zu denen wir aufschauen, die zweifeln, leiden und strugglen, vielleicht weniger als wir. Dieser Podcast beweist, ist nicht so, bei weitem nicht. Egal wie viele Klicks und Likes und Fans und wie groß der Ruhm, wir alle gehen durch persönliche Krisen und wissen manchmal einfach nicht, wie dieses Leben funktioniert. Ist ja für uns alle auch das erste Mal. Ne? Eine Generalprobe gab's nicht, für keinen von uns. Mein Name ist Sissi Metzschke, ich bin Moderatorin, Synchronsprecherin und Reporterin und freue mich, euch jetzt die Geschichte eines Mannes erzählen zu dürfen, der als Person des öffentlichen Lebens, also als DJ und Produzent, so richtig Ruhm eingeheimst hat. Im klassischen Sinne, also läuft bei MDR Jump, das ist der Radiosender, bei dem ich moderiere, mit mindestens 5 Songs im Programm. Also jeder von euch kennt mindestens einen Song von dem. Er hat Auszeichnungen noch und nöcher, sogar einen Grammy hat dieser Mann schon bekommen, ist also ein amtlicher Superstar. Warum er oft emotionslos rüberkommt, wovor er Angst hat und warum es echt knapp war, dass er heute nicht in Schulen in Sachsen unterrichtet, sondern auf den größten Bühnen der Welt spielt, erzählt er euch selbst. Hier ist Ruhm und Leere mit Purple Disco Machine.
Hi, das war aber eine schöne Anmoderation.
Raus aus dem Herzen. Ich habe nebenbei ja so ein Kabel um meinen Fuß gewickelt, während ich das gerade erzählt habe.
So.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast.
Ja, ich mich auch.
Und ich habe bei uns beiden so ein bisschen Angst, dass es zu persönlich wird und wir wieder die Hälfte wegschmeißen müssen, weil wir dann so sagen, wir haben ganz vergessen, dass wir uns aufnehmen und dass wir das ganze Ding ja in die Welt rausblasen wollen. Ich hab so das Gefühl, mit dir könnte mir das auch passieren, wie es mit Schmidt und mit Antje Schomaker schon mal passiert ist. Müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen.
Ja, ich bleibe im Arbeitsmodus. 100% Arbeitsmodus.
nee, auch nicht 100%, aber vielleicht so 20, 30.
Okay. Ja, kann man das überhaupt beeinflussen? Also Arbeitsmodus... Bei uns, ich glaube, bei unseren Jobs ist ja Arbeit und Privat fließt ja so ineinander zusammen, dass man das schwer auseinanderhalten kann.
Macht dir das manchmal Sorgen, dass das so ist?
Nee, also ich habe mir selber immer gesagt, so, was natürlich nach außen super arrogant rüberkommt, so, sobald sich das, was ich mache, als Arbeit anfühlt, höre ich auf damit. Ist natürlich für jeden, der einen richtigen Job hat, wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Von da versuche ich das jetzt irgendwie nicht mehr zu sagen. Aber für mich war das immer so die Prämisse, solange es sich immer noch wie ein Hobby einfühlt, was irgendwie, wofür ich bezahlt wäre, ist alles gut.
Und wie ist es in Interviewsituationen? Letztes Mal, als du bei mir in der Radiosendung zu Gast warst, ging es ja unter anderem um den Tod. Und da hast du mir auch erzählt von dem Gespräch mit deiner Frau, dass ihr immer überlegt, wer kriegt eigentlich die Kinder, wenn uns beiden mal was passiert? Und ich habe, während du gesprochen hast, im Interview habe ich gedacht, ist ihm eigentlich klar, dass wir gerade noch aufnehmen so? Ist ihm eigentlich klar, dass wir noch im Radio sind? Weil du privat und offen und toll gesprochen hast und das natürlich auch ein super wichtiges Thema ist, was viele Menschen betrifft.
Ganz klare Antwort, war es mir nicht. Ich wusste nicht, dass es noch aufgenommen wird, aber ja, am Ende sind das ja, glaube ich, Probleme, die jeden irgendwie umtreiben. Also jeder muss sich ja mit dem Tod auseinandersetzen und jeder, der Kinder hat, ja, Kinder verändern ja irgendwie alles. Also für mich sind so meine Kinder das Schönste und das Schlimmste, so gleichzeitig, weil sie auf der einen Seite so viel geben, aber auf der anderen Seite auch so viel nehmen. Und das ist, und da muss man sich natürlich dann plötzlich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen, die man bisher komplett verdrängt hat. Und sich, glaube ich, mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, ist so schwer und so absurd und so weit weg irgendwie. Aber am Ende kann es ja trotzdem so schnell passieren. Und dann ist natürlich so ein Thema, was passiert mit den Kindern, wenn es uns beide trifft irgendwie. Ja, wir haben es immer noch nicht gelöst seit dem letzten Interview. Aber wir sind dran.
Eigentlich fängt dieser Podcast hier immer an mit einem guten Teil. Wir reden erstmal über Ruhm. Tino und Sissi reden erstmal über Tod. Herrlich.
So, pass sehr auf. Gut. Wir können auch direkt dabei bleiben. Jetzt mal aus. Lass den Ruhm einfach weg. Wir reden nur über Lehre.
Jetzt wirst du abgefeiert. Da kommst du nicht umher. Ich weiß gar nicht, wie gut du so Komplimentekram aushalten
richtig
kannst,
gut,
weil so lange kennen
gut
wir uns ja noch nicht.
Ah, ich habe mich dran gewöhnt, sag mal so. Eigentlich kann ich es nicht, aber ich habe mich dran gewöhnt.
Ich kenne fast niemanden, der so eine krasse Biografie hat, beziehungsweise der krasse Rekorde aufgestellt hat und so erfolgreich ist und trotzdem einen ekelhaft bodenständigen Eindruck macht. Also Steff von Silbermond vielleicht noch, die nehme ich auch als so eine Person wahr. Die Heinzi nehme ich vielleicht noch so wahr, aber dann wird's bin schon dicker. Ey, viel mehr fallen mir da nicht ein. Ne? Du bist ja nicht einfach nur Produzent und DJ und machst dir irgendwie ein bisschen House und ein bisschen Disco und ein bisschen Elektro und Funk da vor dich hin, sondern du bist einfach mal unter anderem jemand, der die Radio-Playlisten nicht nur Deutschlands füllt, der auf den größten Festivals, die der Planet hergibt, spielt, der sich nicht nur gut finanzieren kann, sondern wahrscheinlich theoretisch schon fast aufhören könnte zu arbeiten, wenn er ein bisschen geschmeidig lebt und der einfach mal, und das ist für mich immer noch das Absurdeste auf dieser Liste, durch den Lizzo-Remix einfach mal einen Grammy bekommen hat. Ein Grammy-Gewinner bei Ruhm und Lehre. Du bist auch der erste Sachse, dem das gelungen ist, ne?
Ja, genau.
So, also holla die Waldfee.
Das ging runter wie Öl. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist ekelhaft bodenständig. Ich glaube, Bodenständigkeit kann auch manchmal wirklich nach außen ekelhaft rüberkommen.
Ich finde es wahnsinnig schön.
Ich glaube, dass die Leute schon erwarten, dass man irgendwie durchdreht und ein völlig ausgeflipptes Leben führt und irgendwie in einem Schloss lebt oder keine Ahnung. Ich glaube, dass viele da so eine Vorstellung von diesem Superstar-Leben haben. Also ich wäre ja auch ganz oft als Superstar, ich sehe mich ja selber überhaupt gar nicht und ich finde es auch total skurril, wenn ich so angekündigt wäre oder wenn ich in Zeitungen sowas lese. Natürlich, wenn die Hard Facts geben das schon her, aber ich sehe mich ja selber als Privatperson und von daher glaube ich, das Superstar-Gehen ist komplett an mir vorbeigegangen.
Vielleicht das Superstar-Gehen, aber gab es so einen Superstar-Moment? Also gab es einen Moment vor ein paar Jahren, an dem du realisiert hast oder vielleicht, wo es dich getroffen hat wie so ein Blitz, wo du dachtest, holla, Leute, was passiert denn jetzt hier mit meiner Musik? Also war das so über Nacht oder hat sich das wirklich aufgebaut?
Es hat sich eigentlich aufgebaut. Also ich habe immer mal so eine Momente, auch wenn mir oft von meiner Tour-Crew nachgesagt wird, dass ich zu emotionslos bin, aber ich implodiere dann eher, als die Emotionen so nach außen zu lassen. Es gibt schon Momente, die meisten sind, wenn ich Shows spiele und dann einfach habe ich wirklich so einen Bruchteil von einer Sekunde bei einer Show, wo ich so realisiere, krass, jetzt bin ich hier, da stehen irgendwie 20.000 Leute, alle singen meinen Song mit und das sind dann so die Momente, in denen ich das wirklich realisiere, was gerade passiert und die dann versuche zumindest so zu greifen. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil es irgendwie auch alles, wie du es schon sagst, so schnell ging und auch immer noch so schnell geht und ein Highlight jagt das nächste, deswegen habe ich auch gar nicht groß die Zeit, mich mit diesen Highlights zu beschäftigen oder zu befassen oder irgendwie vorzubereiten. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und manchmal fahren die auch so fast wie an mir vorbei und ich merke das dann danach erst, wenn andere ganz oft drüber reden, dass es doch ein Highlight war und für mich selber war das so eine Station von vielen und ich glaube, ich versuche mich auch immer wieder selber einfach so zurückzunehmen und sagen, jetzt entspann dich, es ist alles gut und ich bin immer noch ich und mir dieselben Dinge, die mir vor 10 Jahren wichtig waren, sind mir immer noch wichtig und das beruhigt mich irgendwie so zu wissen, okay, es ist alles noch wie früher.
War dieser Grammy Award Moment das krasseste in Sachen Ruhm, was du erlebt hast oder sind es wirklich die 20.000 auf dem Festival, die mitsingen?
Dieser Grammy Moment, ich glaube, um ehrlich zu sein, habe ich den noch gar nicht so richtig realisiert. Also ich weiß, dass ich in dem Moment, wo der Name gesagt wurde, eher schockiert war, weil ich dachte, fuck, jetzt muss ich hier nach unten gehen und eine Rede halten und ich habe nichts vorbereitet. Was soll ich jetzt hier machen? Ich glaube, so richtig realisiert habe ich es dann erst hinter der Bühne, wo dann dieses Interview war, wo ich darauf angesprochen wurde. Und dann hatte ich das hinter der Bühne eine halbe, dreiviertel Stunde Interview, Fotoshooting, Interview. Und die halbe Stunde hatte ich nur mit mir. Da kam noch keiner groß gratulieren, sondern die hatte ich irgendwie nur mit mir, weil man zwischen den Stationen, auch eine Pressekonferenz, hatte ich immer so Zeit zu warten. Da hat man wie so in der Schlange gestanden mit den anderen Gewinnern davor und danach und da hatte ich wirklich so Zeit, darüber nachzudenken und da ist auch so irgendwie fast so wie beim Tod, um wieder darauf zurückzukommen, so meine ganze Karriere hat sich nochmal irgendwie so, so zumindest die Stationen sind da nochmal so abgelaufen, aber ich glaube, greifbar ist es noch nicht. Ich habe auch die Wochen danach mich mit den anderen für mich gefreut. Also das kam wirklich so eine Flut an Nachrichten, an Telefonaten, an Freude, an Glückwünschen, dass ich das irgendwie, ich habe mich mit allen zusammen gefreut, aber gar nicht so richtig, warum, also was das für mich jetzt so bedeutet. Ich habe mich gar nicht so für mich gefreut, sondern einfach nur für die anderen, weil die sich freuen, so einfach anstecken lassen von dieser ganzen Freude. Aber ich glaube, was es für mich als Person bedeutet, das kann ich noch gar nicht so sagen. Und jetzt steht er ja auch da und ich laufe auch jeden Tag dran vorbei und es fühlt sich fast...
wo hast du denn den stehen?
Der steht jetzt momentan im Studio, aber ich werde ihn immer mal irgendwo platzieren. Momentan steht er im Studio und ich gehe wirklich jeden Tag vorbei und irgendwie, so die ersten 4 Tage habe ich noch hingeschaut. Am 5. Tag war es so wie, ja, steht schon immer da und jetzt irgendwie schaue ich gar nicht mehr hin. Also das ist irgendwie, man gewöhnt sich so schnell an so gewisse Sachen und ich glaube, das ist auch die Gefahr, dass man sich so schnell an Sachen gewöhnt, die schon außergewöhnlich sind und nichtsdestotrotz weiß ich es natürlich einzuordnen, auf alle Fälle.
Ich denke die ganze Zeit, was für eine geile halbe, dreiviertel Stunde. Das haben die wahrscheinlich nicht mal mit Absicht gemacht, aber die du hattest hinter der Bühne alleine mit dem Grammy, um deine Karriere nochmal vom geistigen Auge ablaufen zu lassen. Ich persönlich glaube, dass das so wichtig war, um ein Stück weit zu realisieren, was da passiert ist. Weil wenn du die ganze Zeit nur vollgeballert wirst, ne, von außen mit Eindrücken und Glückwünschen und dann kommen alle noch dazu, mit denen du da bist und die dich lieb haben und du hast gar keine Möglichkeit. Was für eine wertvolle halbe, dreiviertel Stunde, Tino. Ich finde das richtig
geil.
Auch wenn du da vielleicht jetzt in der Schlange standest und das jetzt nicht so die geilste Atmosphäre war, aber
das ist
geil.
Völlig, ich meine, es gibt schlimmere Momente, um in der Schlange zu stehen. Also das war auf alle Fälle, das war schon ein schöner Moment und das Beste daran war, dass ich auch kein Handy, ich habe ja mein Handy, weil ich ja völlig überrascht war von dem Ganzen, hatte ich auch mein Handy nicht mitgenommen. Das heißt, es lag noch bei meiner Frau. Ich hatte also auch mein Handy nicht mit. Das heißt, ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, wie man sonst immer macht, wenn man irgendwo in der Schlange plötzlich Zeit hat, dass man anfängt, irgendwie irgendwas zu checken. Das war auch nicht möglich. Das heißt, ich hatte wirklich die Zeit, nur für mich selber, mit mir selber auseinanderzusetzen und das einfach nochmal so einzuordnen und dann die Leute, die mich die ganzen Jahre unterstützt haben, sind dann nochmal irgendwie so in meinen Kopf gekommen, die so gekommen und gegangen sind in den ganzen Jahrzehnten, musikalisch, aber auch so meine Familie, die auch wahrscheinlich ja viel Nerven gelassen haben, auch wenn sie es mir nie so, so offensichtlich gezeigt haben, aber ich glaube, die hatten auch andere Pläne und andere Wünsche und das war dann irgendwie, habe ich dann auch so das erste Mal so eine, ja, wie so eine Bestätigung gefühlt, so okay, ich glaube jetzt sehen auch meine Eltern und dass es wert war irgendwie oder dass es der richtige Weg war, mich einfach machen zu lassen.
Du hast vorhin gesagt, man gewöhnt sich da ja auch so schnell dran. Ich würde jetzt mal behaupten, dass du jemand bist, der auch ohne diese ganzen Highlights auch wieder genauso happy sein könnte wie mit. Also wenn ich mir dein Instagram-Profil nochmal so vors geistige Auge rufe, wie du da am Feldweg stehst mit deiner Frau, mit dem Fahrrad und dem Helm auf der Rübe, denke ich mir, das ist doch Tinos Glück. Das geht doch auch ohne Grammys und ohne 20.000 vor der Bühne.
Absolut, das hätte ein Foto auch von heute sein können. Also heute war mal auch, meine Frau liebt es ja, was ich überhaupt nicht verstehen kann, die geht ja bei jedem Wetter in den See baden, ob es im Winter irgendwie bei minus 10
geil.
Grad sind. Und ich fahre dann halt manchmal mit, so als Support, also ich gehe natürlich nicht rein, aber und heute sind wir auch wieder zum See gefahren und das sind so Momente einfach, die mir 10-mal wichtiger sind. Vielleicht ist es mir in dem Moment nicht bewusst, aber ich glaube, rückblickend sind das die Momente, die es auch einfach ausmachen, weil am Ende, ja, das ist ja auch eine Person, mit der ich hoffentlich noch einige Jahre verbringe und das ist, ich glaube, das sind einfach so eine Momente, die man dann zusammen hat, viel, viel wichtiger als jetzt. Natürlich ist ein Grammy auch schön, aber am Ende langfristig schaue ich mir meine Frau, glaube ich, öfter an als den Grammy.
Tino, ich glaube, wir haben den Ruhmteil relativ gut gezeichnet, dich hoffentlich gebührend abgefeiert. Lass mal zu dem Lehre-Teil kommen. Da haben wir ja irgendwie angefangen, schon über den Tod, was für dich ein kleines Fluchtreflex-Thema ist. Du hast vorhin mal gesagt, du wirst als emotionslos beschrieben von deinen FreundInnen und von Menschen aus deiner Familie. Findest du dich darin wieder oder sagst du, das ist totaler Quatsch?
Absolut. Also ich glaube, das ist, ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum es so ist. Ich glaube, viel kommt ja auch so über die Eltern. Und ich glaube, dass es schon so eine, dass wir schon so erzogen wurden, unsere Emotionen in welche Richtung auch immer irgendwie so im Zaum zu halten. Also ich wirke nach außen, mir wird ganz oft nachgesagt, dass ich der entspannteste Mensch, der ausgeglichenste Mensch nach außen bin. Meine Frau, die kriegt da jedes Mal Lachkrämpfe, weil ich kann natürlich auch... ich glaube, ich habe auch so einen leichten Hang zur es kann auch schon mal wild werden. Ich habe so einen leichten Hang zum Choleriker, würde ich schon fast sagen. Aber mir wurde es.
Wirklich?
Ja, mir wurde das auf alle Fälle so beigebracht. In der Öffentlichkeit, nach außen, hat man sich zu benehmen. Und da wird man weder zu emotional noch in die andere Richtung irgendwie zu melancholisch oder zu aufdringlich. Von daher, ich glaube, das kommt viel da. Und wenn ich mir so meine Schwester angucke, ist es genau das Gleiche. Also es ist natürlich nicht so, dass wir keine Emotionen spüren, aber wir versuchen sie schon krass zu kontrollieren. Und mir sind auch Leute suspekt, die mit ihrer Emotion so krass nach außen, denke ich mir immer, ach, reiß dich doch mal zusammen jetzt. Und aber auf der anderen Seite beneide ich die auch, weil die einfach das, was in denen drin ist, einfach nach außen tragen. Ich denke die ganze Zeit, ja, wie kommt es an, was denken jetzt die anderen, wie wirkt das jetzt und passt das jetzt überhaupt in die Situation, und beneide dann schon manchmal Leute, die darauf einfach scheißen, sondern die einfach die Emotionen dann in dem Moment rauslassen, ob es passt oder nicht.
1000 Millionen % kann ich das nachvollziehen. Niemals würde ich, außer bei Menschen, wo ich mich wirklich, was du vielleicht mit deiner Frau beschrieben hast, außer bei meinen wirklich besten Freunden, wo ich so im Glasmodus bin, ne, die mich sowieso kennen und mich durchschauen die ganze Zeit, da würde ich es mir vielleicht zugestehen, aber selbst das ist selten. Also Fassade ist ein Riesenthema und für mich ist das alles eher immer eine Rechenaufgabe. Ich überlege immer, wenn ich irgendwas zeige, was sind die Konsequenzen dessen? Wie sieht es aus? Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Und vor allem auch ein Riesenthema, Verletzbarkeit. Also wie angreifbar, wie verletzbar macht man sich, wenn man gewisse Sachen zeigt oder zulässt. Ich habe da lustigerweise, also was heißt lustigerweise, traurigerweise, gerade heute Morgen eine Seite drüber geschrieben und mich gefragt, wo das herkommt. Und ich glaube, dass das ganz Stefanie Stahl typisch in der Kindheit liegt auch. Nicht mal so in der Erziehung, wie du es beschrieben hast, also auch. Aber auch, was bestimmte Situationen in der Kindheit mit einem gemacht haben, weißt du? Also mein Vater zum Beispiel wollte eigentlich einen Jungen haben und dann kam ich. Und dann habe ich immer ganz viel oder am ehesten Zuneigung und Liebe gespürt, zum Beispiel, wenn ich keine Angst gezeigt habe. Ne? Also wenn ich in der Geisterbahn zum Beispiel nicht geweint habe. Oder wenn mein Nagel eingerissen war und er gesagt hat, ey, wehe, du heulst jetzt. Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz und all diese komischen Sprüche. So, ne? Also ich habe schon relativ früh gelernt, das jetzt irgendwie frei zu zeigen, wie es mir gerade geht, bringt nicht so viele Punkte in Sachen Beliebtheit, auf der Beliebtheitsskala vom Papa. Und ich glaube, dass es da schon, also es klingt jetzt, vielleicht ist es auch einfach Küchenpsychologie und Quatsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da schon liegt.
Es ergibt auf alle Fälle Sinn. Also es gibt ja immer Momente, und ich glaube, wir sind schon so die Generation, die so groß geworden ist, so Männer weinen nicht, Indianer kennt keinen Schmerz und jetzt reiß dich mal zusammen. Also das, wir gerade ich versuche bei meinen Kindern eigentlich so genau das Gegenteil zu machen, dass die schon ihre Emotionen zulassen können. Das ist natürlich manchmal nicht so einfach, gerade wenn es die negativen sind, aber am Ende sollen sie die rauslassen und versuchen vielleicht auch empathisch, auch wenn man manchmal mit den Augen rollt und denkt, ach, was haben sie denn jetzt schon wieder, aber dass man zumindest ihnen das Gefühl gibt, sie können ihre Emotionen rauslassen, sie müssen sie nicht verstecken, um halt zu verhindern, dass sie dann genau dieses selbe Problem haben. Weil am Ende, ich habe als Kind immer gedacht, wenn ich das so mit mir rumgetragen habe, ja, wenn ich irgendwann erwachsen bin, dann habe ich das Problem nicht mehr. Dann kann ich so sein wie alle anderen Erwachsenen, dann kann ich ohne Probleme Leute ansprechen, dann kann ich auf Leute zugehen, dann kann ich meine Emotionen rauslassen, und jetzt bin ich erwachsen und steck noch in dieser selben Situation und frag mich so, ja. Gingen meinen Eltern das damals genauso? Haben die uns eigentlich auch nur so eine Fassade vorgelebt, dass Erwachsene irgendwie alles unter Kontrolle haben, dass Erwachsene immer souverän und seriös mit allen Problemen und Themen umgehen und man selber struggelt irgendwie bei der kleinsten Geschichte? Aber ich glaube, dass unseren Eltern ging das genauso, und wir haben es als Kinder irgendwie, haben wir die so glorifiziert und so. Und jetzt merke ich, so, ich bin ja so in dem Alter, wo in dem meine Eltern damals auch waren, wo ich das so realisiert habe, wo ich so 10, 11, 12 war. Und ich sage, die hatten wahrscheinlich genauso null Plan von dem, was die machen, erzieherisch noch, wie es im Leben lang läuft. Und das beruhigt mich irgendwie.
1000%.
Das beruhigt 1000%. Mich absolut.
Aber weißt du, was die auch nicht gemacht haben, glaube ich? Also meine Mutter definitiv nicht und ganz viele aus dieser Generation, glaube ich, auch nicht. Die haben ihre, und ich glaube, das ist unser beider oder unser Generation-Problem ein bisschen, die waren nicht so dazwischen. Die haben ihre Emotionen, glaube ich, gut weggesperrt, nicht gezeigt, aber das auch nicht hinterfragt und reflektiert. Und ich glaube, bei uns kommt das so zusammen. Wir haben diese Erziehung mit diesem, ja, jetzt reiß dich mal zusammen und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und gleichzeitig fangen wir aber an, drüber nachzudenken, was das mit uns gemacht hat und wie es uns wirklich damit geht. Und ich glaube, das ist super problematisch, weil du so dazwischen hängst, weißt du? Meine Mutter sagt immer zu mir, ja, ich bin halt kalt, ich habe Herz aus Stein. Und dann ist das für die erledigt, ne? Dann sage ich, Mama, das, so einfach ist es nicht so, ne? Das, guck doch da mal hin, wie es dir geht. Die weiß gar nicht, wie das geht. Also ihre Bedürfnisse angucken und zu gucken, warum sie das so oder so sieht, das hat die nicht gelernt, bis heute nicht. Die ist 64. Und hatte aber auch jetzt kein Interesse dran. Und wir haben aber dieses Interesse, weißt du, wir wollen das bei unseren Kindern vielleicht besser machen, fragen uns, warum wir in bestimmten Situationen so sind und so emotionslos sind oder das gelernt haben, das zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist eine richtig schwierige Zwischenposition einfach.
Absolut. Und ich glaube auch, dass es zumindest empfinde ich so als Eltern der schwierigste Teil einfach deinen Kindern, so dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein mitzugeben, einfach alles machen zu können. Natürlich kann man 10-mal denen sagen, wenn irgendwas ist, frag die Leute einfach. Aber dann erwische ich mich selber in Situationen, wo man das auch nicht vorlebt, wo man sich selber versucht da irgendwie, nee, ich frag die Person jetzt nicht, ich versuche da einen anderen Weg zu finden. Also auf der einen Seite versuche ich das mit Worten dem zu vermitteln, aber ich lebe es auch nicht wirklich vor, weil ich ja selber so nicht bin und immer noch nicht so bin und mir fällt es immer noch schwer, einfach, gerade auf Tour war das, ich war ja so viele Jahre allein auf Tour und das war so jedes Mal so eine Herausforderung für mich einfach, weil du hast ja jeden Tag neue Leute kennengelernt und du musstest dich jeden Tag proaktiv auf neue Leute einlassen und musstest mit denen kommunizieren, weil ich musste ja in meinem Job weiterkommen. Also ich konnte ja nicht einfach warten, bis mich jemand anruft und aus dem Hotel abholt, sondern ich muss ja die Kommunikation übernehmen und das hat mich so viel Energie und Kraft und Überwindung gekostet. Im Nachhinein bin ich natürlich auch froh, weil das wie so eine Konfrontationstherapie war, dass mich das auch irgendwie selbstbewusster gemacht hat und ich gemerkt habe, stimmt, mit Fragen kommt man eigentlich immer weiter. Eigentlich diesen Satz, den man ganz oft sagt, der stimmt ja wirklich, dass man nie zu viel fragen kann. Und auch nie die falschen Fragen stellen kann. Und das versuche ich jetzt irgendwie, natürlich auch irgendwie den Kindern vorzuleben. Und nichtsdestotrotz erwischt man sich, dass man irgendwie in seiner Komfortzone hängt und sich da auch so wohl fühlt und dann so schwer tut, da irgendwie rauszugehen und das irgendwie zu ändern. Von daher ist es natürlich wie bei deiner Mama, ist bei meinen Eltern oder bei Schwiegereltern genauso. Die sagen, ja, ich bin so, wie ich bin. Und damit hat sich das für die. Und ich denke mir dann auch, ja, aber ihr seid ja, ihr habt ja trotzdem noch ein paar Jahre und man kann sich ja immer noch ändern oder zumindest, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Selbstschutz und so ein, wir haben natürlich andere Möglichkeiten, es gibt ja auch viel mehr Lektüre, es gibt zum Beispiel so ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgendwie, das Kind in mir muss Heimat finden oder sowas.
Das ist doch von der Stahl, das ist Stefanie Stahl, genau.
Genau, das ist,
wo man das
sind
so
solche
lernt,
Bücher,
ja.
Die schon, die mir auch viel, das hat mir auch viel gebracht, irgendwie, über mich selber zu lernen und Sachen zu hinterfragen ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Eltern jetzt anders sehe oder dass ich die jetzt irgendwie, dass ich denen jetzt irgendwas vorhalte oder ich denen sage, was die für Fehler gemacht haben. Darum geht es nicht. Aber es geht einfach nur darum, sich selber so zu reflektieren, vielleicht auch für einen Partner irgendwie, dass gewisse Sachen, warum triggern denen einfach Sachen, dass es vielleicht nichts mit sich selber oder mit mir zu tun hat, sondern dass es vielleicht auch wieder aus ihrer Kindheit kommt. Und das macht es natürlich einfacher. Und von daher gibt es bei uns jetzt schon Möglichkeiten, einfach da viel offener damit umzugehen. Es wird auch irgendwann passieren, denke ich. Also ich merke ja selber an mir, dass es so ein paar Stationen in meinem Leben gibt, die einfach, die man, wie man es gelernt hat in der Kindheit, einfach verdrängt hat, weil man keine Emotionen zeigen konnte. Wie zum Beispiel die Scheidung meiner Eltern war so ein Ding. Ich war zwar schon 17, aber trotzdem beschäftigt mich das irgendwie bis heute. Das fängt an, dass man selber ja so diesen Glauben an Ehe und dieses diese lebenslange Verbindung, dass der Glaube so daran fehlt und natürlich auch so die wie sieht man seine Eltern und das, ich glaube, das macht schon Sinn, so eine Sachen einfach aufzuarbeiten, um für sich selber auch, und gerade wenn man Kinder hat, ist es, glaube ich, noch viel wichtiger, weil man gibt ja dann die Sachen einfach eins zu eins weiter und dann ist ja wieder eine neue Generation, die sich damit rumschlagen muss und wie du schon sagst, dann haben die ja das Problem, also man übergibt das ja dann nur an den Nächsten und die werden schon mehr als genug Probleme dann haben, wenn die irgendwann mal groß sind, von daher ja, wir hinterlassen denen schon genug Probleme, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr schade für unsere Eltern und für die Generation, dass die jede Art von Therapie immer mit mir stimmt was nicht assoziieren. Also ich habe den Satz ganz oft gehört, naja, ich bin doch nicht bekloppt, ich muss doch nicht in eine Therapie, so, ne? Also das, was ja bedeuten würde, ich bin bekloppt, weil ich das ja jetzt schon mehrfach versucht habe und habe jetzt gerade das systemische Coaching für mich entdeckt und versuche halt die ganze Zeit auch in meiner Familie immer dafür zu werben, dass das absolut okay ist, noch mehr als das, dass es absolut angebracht ist, auch für die Mitmenschen, sich bestimmte Dinge anzugucken und dass es gar nichts mit Scheitern zu tun hat oder mit dir stimmt was nicht und das ist aber trotzdem sehr schwer, weil die natürlich, wie du schon gesagt hast, die sind halt auch gefestigt und sind geprägt, ne, und haben halt, schleppen halt auch eine Menge mit und sich da zu öffnen, das haben die ja auch gar nicht gelernt, mal davon abgesehen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du systemisches Coaching kennst, aber da habe ich jetzt meins gefunden, das ist auf jeden Fall für mich genau der richtige Ansatz, um so ein paar Sachen aufzuräumen und aufzuarbeiten. Ich habe gedacht, mein Problem wird sein, mich da zu öffnen. Ich hatte letzte Woche die erste Session bei einer neuen Lady und es hat keine 20 Minuten gedauert, da habe ich geredet wie ein Wasserfall und keine 30 Minuten habe ich geheult wie ein Schlosshund. Also es war übelst dran, als hätte man das so angepiekst und dann kommt es so und es ist einfach gut, sich das anzuschauen. Im ersten Schritt, weil man versteht, warum man tickt, wie man tickt und wo Dinge herkommen. Und da liegt meine Hoffnung im zweiten Schritt dann vielleicht auch, dass man lernt, wie man damit jetzt umgeht als erwachsener Mensch, weißt du? Ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht so verschlossen bin und das nicht mit Scheitern in Verbindung bringe, sondern denke, das kann mir nur helfen, so, weißt du?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es da so Statistiken gibt, ob Frauen das dann eher machen als Männer, weil bei Männern ist ja, ich meine, Männer gehen ja auch schon selbst zu normalen Ärzten, muss man sie ja schon fast hinschleifen. Ich glaube, dass es kommt wahrscheinlich bei mir zumindest eher daher, dass ich mich auch so schwer tue, selbst einen normalen Arzttermin irgendwie wahrzunehmen und mich da durchzuringen. Aber am Ende ist es ja wirklich so, denn wenn man irgendwie ein physisches Problem hat, geht man ja auch direkt damit zum Arzt. Also wo ist dann der Unterschied, ob man das psychisch oder physisch hat? Das ist, ich glaube, man sollte das schon von der Denke her gleich behandeln. Und genauso wie
man. Warum gehst du nicht zum Arzt?
Ich glaube, weil.
Weil du dich selber nicht so wichtig nimmst oder weil du Schiss hast?
Ich glaube, weil ich mir die Zeit nicht nehme. Ich habe immer bessere Sachen zu tun. Arzt ist für mich, wenn es nicht wirklich akut ist und ich merke, okay, ich glaube, die Schmerzen oder irgendwas ist jetzt hier, was ich dringendst lösen muss. Gerade so eine Vorsorgesachen, die schiebe ich so weit vor mir hin, weil es sind immer irgendwie Sachen, die wichtiger sind. Und dadurch, ich habe ja natürlich auch noch das Glück oder vielleicht, was das Thema Arzt betrifft, das Pech, dass ich meinen Job liebe und dass mir alles, was ich in meinem Job mache, Spaß macht. Ich bin auch jemand, der, deswegen mache ich diesen Job wahrscheinlich auch, ich mache erst Spaß und irgendwann, wenn noch Zeit bleibt, kommen dann die Sachen, die keinen Spaß machen. Meistens bleibt keine Zeit mehr, aber ich habe das schon immer, das war früher so, dass ich so die Sachen, die keinen Spaß machen, Hausaufgaben, wurden immer so weit hintergeschoben, bis es eigentlich schon fast zu spät war oder bis es zu spät war.
Krass, und das habe ich immer zuerst gemacht.
Ich habe es mir immer, also nicht rein von der Logik ist es natürlich auch, man kann den Spaß viel mehr genießen, wenn man so erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber meine Arbeit ist ja Vergnügen. Von daher, ich glaube, dieses Arztding ist einfach, vielleicht habe ich auch so ein Stück Angst, dass es irgendwas rauskommt. Und für mich fühlt es sich meistens an wie Zeitverschwendung.
Verstehe ich. Also ich verstehe es ein bisschen.
Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt in einem Alter, wo auch Vorsorgesachen einfach absolut relevant wären und ich mich da auch jetzt selber irgendwie dahin schleife.
Du bist 43. Ich habe dir letztens schon eine unglaublich gute Haut attestiert. Also wie 43 siehst du bei weitem nicht aus. Hättest du mir gesagt, du bist 35, hätte ich es dir locker auch abgenommen. Ist Alter was, mit dem du strugglest, was dir auf irgendeine Art und Weise von den Vorsorgeuntersuchungen abgesehen Angst macht?
Absolut nicht. Dadurch, dass ich ja wirklich noch fit bin, auch körperlich fit, also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, ich fühle mich wie 40. Ich sehe auch noch nicht aus wie 40. Von daher, ich habe auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Also ich weiß zum Beispiel, dass die 40 für mich absolut kein Thema waren. Ich hatte mich sogar darauf gefreut. Dann kam ja die Pandemie, deswegen ist unser 40. irgendwie ausgefallen. Ich weiß aber, dass ich mit der 30 so ein krasses, also die 30 hat sehr viel in mir ausgelöst damals. 30 war auch so ein Punkt, war wirklich so ein Wendepunkt in meinem Leben, weil bis dahin war ich, eigentlich kann man sagen, bis 30 war ich ein komplett erfolgloser Musiker, der jedes Jahr nur irgendwie so von der Hand in den Mund gelebt hat, eigentlich mehr Schulden angehäuft hat, als irgendwie Geld verdient hat und immer so diesen Glauben hatte, irgendwann wird's. Das war so das Trägheitsgesetz. Das lief alles, aber ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt nochmal richtig Gas geben, weil ich weil das auch nie meiner Natur entsprach, aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt abbremsen und was anderes machen, sondern das lief so fast 10 Jahre. Zwischen 20 und 30 habe ich viel gespielt, habe viel aufgelegt, habe viel Musik produziert, habe viel auch Radiowerbung produziert, für andere Künstler produziert. Es gab gute Jahre, es gab richtig schlechte Jahre, aber es war immer so ein Auf und Ab. Und wenn ich so diese 10 Jahre nehme, war es wirklich so die Vorarbeit für meine jetzige Karriere, weil da habe ich so viel gelernt über die Branche, über mich selber, habe so viele Fehler gemacht, die ich jetzt versuche zu vermeiden. Und 30 war dann wirklich so ein Punkt, wo meine Karriere eigentlich am Ende war, wo ich auch dann gesagt, okay, ich bin jetzt 30, ich will irgendwann mal Familie, ich möchte Kinder, ich bin jetzt Single, musikalisch läuft hier überhaupt nichts. Die Musik, die ich mache, ist auch irgendwie tot, weil damals, es war so ja 2010, da war dann nur noch EDM und Minimal, so dieses House und Disco und Funk war gar nicht mehr da und habe eigentlich meine Karriere beendet und habe dann wirklich dieses Purple Disco Machine 2009 mit einem Freund einfach nur noch so aus Spaß gemacht. Ich hatte überhaupt keine Ambitionen mehr, irgendwo aufzulegen, irgendwo hinzureisen, irgendwie Musik zu produzieren für andere. Habe alle meine Verträge gekündigt, ob das mit Label war oder mit Booking-Agenturen oder sowas. Und habe eigentlich diese alten Projekte an den Nagel gehangen und habe mir einen normalen Job gesucht. Und
was denn?
Ich habe dann an Grundschulen gearbeitet, habe sozusagen an Grundschulen, ich habe ja nie Lehramt studiert, aber damals gab es so Möglichkeiten, in Grundschulen zu arbeiten und habe dann so mehr oder weniger Informatik unterrichtet an Grundschulen. Das hat mich dann irgendwie glücklich gemacht, weil das war so zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, okay, es ist jetzt ein 9-to-5-Job, ich bin früh 8 Uhr in die Schule, war jeden Tag so in einer anderen Grundschule in Dresden, habe mit Kindern, das hat mir Spaß gemacht, war Nachmittag zu Hause, war Wochenende zu Hause, habe ein normales Leben geführt und ich habe es geliebt und die Musik ist immer weiter in den Hintergrund gerückt und habe zwar nebenbei immer noch Purple Disco Machine, einfach wirklich so, wir haben nur die Musik produziert, auf die ich Lust hatte. Es ging gar nicht mehr darum, funktioniert die irgendwo auf dem Dancefloor, seien die irgendein Label, sondern es war einfach nur noch für mich und habe meine Frau kennengelernt dann. Habe ihr natürlich verschwiegen, dass ich Musik mache, sondern sie hat mich kennengelernt als bodenständigen, konservativen
Informatik-Grundschullehr-Dude.
Der so ein bisschen nebenbei Musik macht und der auch mal irgendwie früher Musik gemacht hat, aber damit abgeschlossen hat. Und jetzt, ich bin ja im Grunde, tief in mir drin bin ich ja extremst konservativ. Das steckt ja immer noch drin. Von daher, und ich glaube, sie war genau an demselben Punkt, wir sind ja dasselbe Alter, und sie war auch an dem Punkt, wo sie sagte, okay, ich will jetzt auch irgendwie was ändern in meinem Leben. Und wir waren irgendwie zur gleichen Zeit an demselben Punkt, dass sich so der Fokus verschoben hat und dann plötzlich so mit, ich habe 33, kam dann meine Tochter und im selben Jahr oder ein paar Monate später war ein Lied, was wir gemacht haben, hat irgendwie alles ausgelöst und von heute auf morgen war so dieses Side-Projekt plötzlich wieder mein Hauptjob und das war natürlich am Anfang erstmal super schwer, weil ich ja eigentlich schon damit abgeschlossen hatte.
Stopp. Welcher Song war das? Und das ist übrigens der Superstar-Moment, den ich vorhin meinte.
Ja, das war 2013 und der Song hieß My House. Das war damals eigentlich so ein Club-Song und der lief dann überall. Jeder DJ hat den gespielt und wirklich, ich konnte zugucken, ab dem Tag, wo er veröffentlicht wurde, hat das Telefon nicht mehr stillgestanden von Booking-Anfragen im Ausland plötzlich. Und ich dachte, ins Ausland? Ich habe hier ein Baby zu Hause, ich verfliege jetzt nie ins Ausland irgendwie. Und dann hat man das so diskutiert und ich dachte, naja, okay, fliege ich ins Ausland, nehme ich das jetzt mit und dann nächstes Wochenende bin ich wieder zu Hause. Und dann ging das irgendwie, wurde das immer mehr und irgendwie habe ich dann plötzlich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, eigentlich seit vielen Jahren wieder, das ist ja eigentlich genau das, worum ich es irgendwann Anfang 20 mal hauptberuflich gemacht habe. So dieses, was alles so abgestorben ist, so bis Ende der 2000er, ist dann so wieder zum Leben erweckt und habe dann diese Leidenschaft wieder entdeckt und habe dann irgendwie gedacht, wir müssen das alles hinbekommen, Familie, Baby, eine Karriere plötzlich, die überhaupt gar nie geplant war und das war schon, das hat uns schon alles ganz schön überfahren und ich glaube, meine Frau hat das genauso überfahren wie mich und ich bin auch echt so dankbar, dass sie mich das seit 10 oder eigentlich mittlerweile ja seit länger einfach machen lässt, so mir meine Freiheiten gibt, ihre Karriere auch zurücksteckt, um dass ich die Chance habe, irgendwie meine Karriere zu leben, meinen Traum zu leben. Und ich glaube, 9 von 10 Frauen wären einfach abgehauen mit dem Baby. Und da bin ich ihr auch dankbar. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil davon, warum ich jetzt hier sitze und über Grammys und über Coachella-Festivals und sowas reden kann. Ohne dem wäre das alles nie passiert, definitiv.
Was für eine schöne Geschichte. Als du geredet hast, habe ich schon so einen kleinen Film gesehen. Das ist ja absolut verfilmenswert.
Keine Ahnung. Also wie gesagt, man selber sieht das ja, ich versuche das ja so relativ emotionslos zu sehen. Und natürlich, retrospektiv muss ich trotzdem sagen, selbst diese 10 Jahre von 20 bis 30, auch wenn das jetzt manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich so ein extrem erfolgloser Künstler war, ich war die ganzen Jahre immer glücklich. Ich habe immer geliebt, was ich mache. Ich habe die Musik immer geliebt. Ich habe geliebt, einfach mit meinen Freunden in Dresden das Leben zu genießen. Ich habe in einer Wohnung gelebt, die keine Heizung hatte. Die Wohnung war aber immer voll mit Freunden. Also das war irgendwie so eine andere Wärme, die dann in der Wohnung war, auch wenn ich nie meine Miete zahlen konnte oder wirklich so wirklich am Existenzminimum gelebt habe und teilweise wirklich so im Studio Pfandflaschen gesammelt habe und mir dann irgendwie so eine 79 Cent Erasco Nudeldose geholt habe, die dann für 2 Tage eingeteilt wurde. Weil ich auch zu stolz war, irgendwie permanent zu meinen Eltern zu gehen. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich immer so ein Backup hatte. Meine Eltern sind ja beide Lehrer und ein finanzielles Backup wäre immer da gewesen. Aber man war irgendwie ja dann doch zu stolz. Und weil es war ja so mein Weg, den ich eingeschlagen habe. Und dann so dieses Scheitern will man natürlich auch vor seinen Eltern. Von da habe ich natürlich immer so die Fassade aufrecht erhalten. So alles super, läuft alles, braucht euch keine Sorgen um euren Sohn machen. Dann hinter der Haustür so stapelten sich so die gelben Briefe, die ungeöffneten. Und das war schon, das ist aber auf alle Fälle was mir jetzt hilft, um das auch einzuordnen. Diesen ganzen Erfolg, den ich jetzt habe, kann ich super einordnen. Und weil ich genau weiß, wie die andere Seite aussah, wie es auch anderen Leuten geht, die jetzt in der Situation sind, in der ich vor 15 Jahren war. Und das ist, so nehme ich das auch nicht für selbstverständlich, was gerade passiert.
Tino, ich würde mich, wenn wir hier fertig sind, mal ans Drehbuch machen. Und bevor jemand anders die Idee wegschnappt, würde ich sagen, lass uns das verfilmen. Ist einfach übelst schön. Also du hast auch schon die einzelnen Szenen auch schon beschrieben, ne, mit den gelben Briefen hinter der Tür und mit den Eltern. Und ich sehe dich schon in einer Szene dann mit so einem Rucksack in so eine Grundschule reinstiefeln, um da Informatik zu unterrichten. Ich glaube, das wird fantastisch.
Ja, und von nichts eine Ahnung haben. Also
Ey, das wird so gut. Und es ist auch aus der Rubrik loslassen und dann kommt es von selber, ne? Was ja so ein Sprichwort ist, wo man immer denkt, ach, halt doch das Maul, aber es stimmt offensichtlich.
Es ist wirklich, ab dem Punkt, wo ich keine finanzielle Abhängigkeit mehr hatte, ab dem Punkt kam die Kreativität zurück und ab dem Punkt, wo die Kreativität zurückkam, kam der Erfolg. Und das ist einfach was, ich habe mich ja ganz oft gefragt, warum jetzt? Was habe ich die ganzen 10 Jahre mit 10-mal mehr Anstrengungen, mit 10-mal mehr Leuten um mich rum, mit Booking-Agentur, gesigned bei einem Label, was habe ich da anders gemacht? Und ich glaube, das ganz einfache Ding ist, ich war nicht frei. Weder in meinem Kopf, noch in meiner Kreativität, noch in meinem ganzen Handeln. Die Freiheit, die Einschränkung kam natürlich durch die finanzielle Eingeschränktheit, dadurch, dass man ja irgendwie sich immer alles zurechtlegen musste. Ich habe jeden Gig angenommen, nur um meine Miete zu zahlen und nicht mehr darüber nachgedacht, bringt mich der Gig jetzt überhaupt weiter oder schadet der vielleicht sogar meiner Karriere? Muss ich diesen Song jetzt releasen, weil ich den releasen will oder brauche ich einfach das Geld? Und das waren dann hat man so oft falsche Entscheidungen getroffen, die ich jetzt nicht bereue, auf keinen Fall, weil das gehört einfach dazu und daraus habe ich gelernt. Aber Ja, ich glaube, das bewahrt mich jetzt auch irgendwie, diese Fehler nochmal zu machen. Und ja, jetzt ist es irgendwie anders. Jetzt wird mir ganz oft nachgesagt oder so für mich so ein positives Kompliment aus der Branche, was ich ganz oft höre, ist von außen betrachtet, dass wir so einen krassen roten Faden haben. Also dass das ganze Purple Disco Machine Projekt so einer einzigen Idee folgt nach außen hin. Natürlich habe ich intern auch Struggles, natürlich hat man auch so Konversationen und überlegt hin und her, aber ich versuche schon nach außen das so wirken zu lassen, oder das nach außen wirkt das schon so, als ob wir einfach einen ganz bestimmten Plan folgen. Und der ist, Spaß dabei zu haben, das zu machen, was wir lieben, und ich umgebe mich nur mit Leuten, mit denen ich auch persönlich klarkomme, dass keiner so dieses Arbeitsgefühl hat. Deswegen, selbst wenn wir auf Tour sind, wir sind mittlerweile zu fünft auf Tour, und es ist wie eine Kindergartengruppe, die irgendwie auf Tour reist, und das hat so eine Lebensqualität und das macht so viel Spaß, dass auch alle, die in dem Team sind, diese Extrameter gehen, weil die alle das Gefühl haben, ich habe so Bock, in diesem Projekt zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so wichtig, einfach diesen Spaß, und den hatte ich damals nicht. Den hatte ich selber nicht, den konnte ich auch anderen nicht vermitteln, und ich glaube, das war das Problem.
Ich liebe, wie du Tour sagst.
Tour.
Du sagst es immer wie der Superheld von Marvel, der mit dem...
Ach, Tour. Der mit dem Hammer. Ja, ich habe ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm.
Absolut. Quatsch. Ey, Tino, wie du... was du erzählst, ich bin fix und fertig hier. Wow, das ist eine unfassbare Geschichte. Die habe ich so ja noch nie gehört, und ich habe mir echt viel Kram von dir angeguckt. Aber wie du die so in Gänze erzählst, macht wahnsinnig Spaß, sich das anzuhören.
Ich rede auch selten drüber, weil ich glaube, ich brauche doch wirklich viele Jahre, um das für mich selber so zu ordnen. Weil man hinterfragt ja so ganz schnell, ist ja genauso bei dem Grammy, habe ich mich auch, ich habe bestimmt 20 Remixe gemacht, und hinterfragt man sich ja schon, warum der? Was habe ich bei diesem Remix anders gemacht als bei allen anderen? Und ich glaube, der größte Fehler ist oder wäre, das zu analysieren, weil am Ende war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem Remix, habe den richtigen Künstler geremixt, habe den richtigen Song geremixt, hatte Glück, dass ich den richtigen Moment, als ich den Remix gemacht habe, irgendwie gefühlt habe, und diese ganzen Zufälle, die da zusammenkamen, machen das aus. Ich glaube, das ganze Analytische habe ich mir auch irgendwann abgewöhnt. Aber nichtsdestotrotz hinterfrage ich mich ganz, ganz oft und versuche natürlich auch ganz oft irgendwie zu verstehen, warum ich aus Dresden, aus dem Tal der Ahnungslosen und nicht irgendwie alle anderen aus Berlin, die ja viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt hätten. So, das fragt man sich natürlich schon.
Ach, frag dich das mal nicht. Nimm das mal einfach an. Ich glaube, das ist voll okay, dass du aus dem Tal der Ahnungslosen in die Schlange geflogen bist, wo du auf den Grammy gewartet hast und dann realisiert hast, was da alles passiert ist im letzten Jahrzehnt. Ich glaube, das sollte genauso sein.
Es ist absolut. Und ich glaube, wenn man sich hinterfragt, man merkt, dass es immer alles Vor- und Nachteil hat. Ich glaube, dass Dresden definitiv in vielen Sachen ein Nachteil war, weil es einfach Teil der Ahnungslosen war, weil wir immer mit allen Trends gefühlt 2 Jahre hinterherhingen. Aber auf der anderen Seite ist auch genau das mein Vorteil gewesen, weil so habe ich mich nie beeinflussen lassen von irgendwelchen Hypes, so habe ich mich nie verwaschen lassen, so habe ich hier wirklich disconnected vom Rest der Welt irgendwie einfach meinen Sound machen können. Und der einfach so klingt wie kein anderer. Und das ist, glaube ich, der Vorteil an diesem Teil der Ahnungslosen.
Also Teil der Ahnungslosen kann dann in den Film, in den Untertitel, aber frei vom Hype, finde ich irgendwie, ist auch ein schöner Titel. Vielleicht.
Du schreibst nebenbei schon Drehbuch, habe ich das Gefühl.
Ey, ich schreibe hier alles schon. Ich habe schon alles notiert. Ja. Wir können direkt anfangen
nächste
Woche.
Zum Glück bleibt das alles unter uns, was ich jetzt sage.
Absolut. Du, Copyright, was macht man denn da? Ich muss ja gleich nebenbei ausfüllen, dass uns das keiner klaut. Sag mal, Tino, was ist denn, um jetzt mal diese wunderschöne, märchenhaft anmutende Geschichte zu sprengen, was ist denn deine größte Angst?
Der Tod wahrscheinlich.
Echt, ja?
Also, ich glaube,
dass... Aber nicht dein eigener.
Nee, der nicht. Ich glaube wirklich so, der Tod anderer Menschen, die mir nahestehen. Irgendwie, warum auch immer, beschäftige ich mich in letzter Zeit ganz oft damit, weil ich auch öfters, wurde man auch damit konfrontiert, auch... Und ich merke, dass ich damit absolut nicht umgehen kann, auch bei Freunden, die da... Also ich merke zum Beispiel, dass das wirklich von einem guten Freund, mit dem ich ganz viele, viele Jahre von ihm ist, über Nacht die Frau gestorben. Und das ist einfach was unerwartet. Die war ein bisschen älter als wir. Und das ist einfach so, ich tue mich so schwer, einfach überhaupt jetzt mit ihm zu kommunizieren. Und das erschrecke ich auch manchmal vor mir selber, dass ich dann nicht so diese Leichtigkeit habe. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie man dann mit solchen Personen kommuniziert oder wie man ihm dann, und das ist so, das erschrickt mich. Und dann darüber mache ich mir schon viel Gedanken, weil ich dann auch einfach merke, dass es für mich wie so ein, also ich ziehe mich dann zurück, obwohl das eigentlich das komplett Falsche ist, aber versuche das halt natürlich auch wie alle anderen Emotionen zu verdrängen, worin ich auch eigentlich ganz gut bin. Aber ja, ansonsten, ich glaube, ich versuche mich mit Angst gar nicht so auseinanderzusetzen. Also wahrscheinlich auch eher Gesundheit, ich habe ja Tinnitus, das ist ein bisschen das einzige Problem, dass ich habe ja seit 15 Jahren Tinnitus und der macht es natürlich schwer, so meine musikalische Geschichte 100% auszuleben. Also der schränkt mich schon sehr ein, weil ich natürlich auch sehr...
Ist es dauerhaft? Also du hast dauerhaft dieses Piepsgeräusch?
Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir so die Länge der DJ-Sets irgendwann runterschrauben mussten, weil ich merke, dass so nach einer Weile lauter Musik fängt dann an schon weh zu tun und der Stressfaktor ist dann höher. Also auf der einen Seite, aber auch da ist es wieder so, habe ich natürlich am Anfang immer nur das Negative gesehen, aber auf der anderen Seite versuche ich das jetzt auch so was Positives rauszuziehen, weil durch den Tinnitus kann ich zum Beispiel auch keine 10 Stunden Studio-Sessions mehr mit maximaler Lautstärke machen. Also bin ich musikalisch beim Produzieren in den letzten Jahren so krass effektiv geworden, dass ich einfach in kürzester Zeit zum Ergebnis komme, weil ich weiß, dass meine Ohren nicht lange durchhalten. Und von daher ist auch meine ganze Karriere, habe ich so effektiv versucht zu gestalten, dass es auch irgendwie so wieder zum Vorteil wurde viele Afterpartys, die mir vielleicht das Leben dann irgendwie zur Hölle gemacht hätten, einfach komplett geskippt habe, weil es einfach von den Ohren nicht funktioniert hat. Von daher, das ist so ein bisschen meine größte Angst, dass ich nochmal einen Gehörsturz kriege und dann irgendwann wirklich an den Punkt komme und sage, okay, ich kann keine Shows mehr spielen, ich kann nichts mit Musik mehr machen, ich kann vielleicht im schlimmsten Fall dann nicht mal mehr irgendwie Musik hören, konsumieren. Ich glaube, das wäre schon das Schlimmste, was ich könnte damit leben, meine Karriere zu beenden, aber keine Musik mehr konsumieren zu können. Ich glaube, das wäre so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Ja, das ist ein schlimmer Gedanke auf jeden Fall. Ich wollte dir zum Thema Trauer trotzdem noch einmal mehr Radieschen von unten ans Herz legen. Es gibt eine Folge, die heißt Trauerbuddies. Da geht es genau darum, wie man damit umgehen kann, wenn ein Mensch im näheren Umfeld einen Verlust erlitten hat und man so ein bisschen gelähmt ist und ein bisschen hilflos ist und gar nicht so richtig weiß, wie man es ansprechen soll oder welche Angebote man machen soll, welche übergriffig sind und was man an der Stelle vielleicht sagen sollte oder nicht. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Locker, fluffig, leicht und trotzdem pietätvoll.
Ja. Ich beschäftige mich auch immer mehr damit und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr war in jemanden, den ich schon sehr lange kenne, der war so Krebs im Endstadium und so sein größter Wunsch war nochmal so einen Tag mit mir im Studio zu verbringen. Und da haben wir das dann mit einem gemeinsamen Freund, haben wir dann so einen Tag hier im Studio verbracht und am Anfang, ich habe so viel Angst gehabt vorher, weil ich nicht wusste, dass er Krebs im Endstadium hat und dass er auch nicht mehr viel machen kann. Und irgendwie war der Tag so schön, wir waren alle so... Selbst ich war so überrascht, dass ich auch so gelöst und locker und er war so positiv und so, das war irgendwie so ein schöner Tag, der hat mir auch, was das ganze Thema angeht, so viel Kraft gegeben und ich glaube, es hat ihm Kraft gegeben, nochmal irgendwie ein paar Wochen durchzuhalten, so wie ich es dann gehört habe und das ist irgendwie, ich glaube, man wird irgendwie auch, ob man will oder nicht, man wird automatisch dann damit konfrontiert und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch im Verhalten. Von daher...
Garantiert nicht, aber es gibt natürlich ein Vermeiden und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, Vermeiden tut im seltensten Fall gut und das, was du gerade erzählt hast, diese Geschichte, dieser Studiotag, was ist das denn für ein Geschenk, so eine Begegnung zu haben und sowas zu erleben und das sogar mit was Schönem in Verbindung zu bringen und diesem Menschen was geben zu können, wovon man ja dann auch selber was hat irgendwie. Ja. Ne? Das ist ja die allerschönste Begegnung mit dem Tod, die man irgendwie haben kann eigentlich. Also wahnsinnig wertvoll und ganz toll und schön. Danke, dass du uns das erzählt hast. Und danke, dass du uns generell so viel erzählt hast. Tino, ich war nicht darauf vorbereitet, dass das hier so eine wahnsinnig vorzeigbare, emotionale, total vielseitige, unterhaltsame, kurzweilige Nummer wird mit dir.
Ich danke dir.
Also es war ein Kompliment, es war ein bisschen verpackt, aber
ich habe es auch als Kompliment aufgefasst.
Dass ich nicht damit gerechnet habe, dass das so gut wird.
Ich glaube, so stelle ich mir die Sitzung beim Psychologen vor. Einfach jemand, der die richtigen Fragen stellt und dann fängt man an zu quasseln. Und wahrscheinlich ist es...
Wie gut du erzählt hast. Ich bin fix und fertig davon.
Du würdest eine perfekte Psychologin abgeben.
Geil, ne? Vielleicht studiere ich nochmal. Ich habe so, während wir geredet haben, habe ich hier so alles Mögliche aufgeschrieben, was du gesagt hast. Mit so ein paar Wolken und ein paar Blümchen. Voll schön. Ich bedanke mich im Namen aller Menschen, die sich das jetzt anhören können, für deine Geschichte, für deine Offenheit und für deine Zeit. Und alle, die sich gerade schockverliebt haben, besucht diesen Menschen, wenn ihr könnt, in live. Und wenn ihr gerade gar nicht wisst, wann der wo live ist, befragt das crazy Internet. Er heißt Purple Disco Machine und in der letzten Stunde hieß er Tino. Grüße nach Dresden.
Grüße nach Halle.
Das war ja ein Fest war das ja.
So, ich hoffe mal, ich hab's auch aufgenommen.
Na, das hoffe ich auch für dich.
Nee.
Was ist denn da los? Was ist das denn bitte für eine unglaubliche Geschichte, für einen krasser Werdegang, den Tino aus Dresden, aka Purple Disco Machine, hier mitbringt? Und was für ein sympathischer Mann, ne? Ich hoffe, ihr konntet euch aus der Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Und solltet ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, erreicht ihr mich natürlich im verrückten Internet. Auf Instagram zum Beispiel, da heiße ich sissi-metschke. Ich freue mich über eure Nachrichten und wünsche euch jetzt noch einen herrlichen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Ruhm und Leere. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche.